Die Predigt von heute ist die Fortsetzung der Predigt von vor zwei Wochen. Aber keine Angst, wenn ihr nicht seit Tag war, vor zwei Wochen, kommt ihr trotzdem raus. Gott hat Jona den Auftrag gegeben, auf Ninive zu gehen und den Menschen zu sagen, dass er die Leute in Ninive wird vernichten. Der Jona hat das nicht wollen, ist auf einem Schiff gerade in die andere Richtung. Er wollte flüchten, aber Gott hat ihn eingeholt mit einem starken Sturm. Der Jona ist über Bord geworfen worden von der Schiffsbesatzung, weil er gesagt hat, er sei schuld an diesem Sturm. Dann ist ein Fisch gekommen, hat der Jona geschluckt und nach drei Tagen hat der Fisch der Jona wieder dort rausgespäut, wo er dreimal angefangen hat. Und im Bauch vom Fisch hat der Jona umgekehrt. Und zwar im doppelten Sinn. Er hat seine Richtung umgekehrt und ist wieder dorthin, wo er ursprünglich war. Aber er hat auch in seinem Herz umgekehrt. Innerlich ist er zurück zu Gott gekehrt. Und heute geht die Geschichte weiter. Ich lese euch Jona 3. Zum zweiten Mal erging das Wort des Herrn an Jona. Er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und predige dort, was ich dir sage. Diesmal gehorchte Jona dem Herrn und ging nach Ninive. Die Stadt war ungeheuer groß. Man brauchte drei Tage, um vom einen Ende zum anderen zu kommen. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein. Dann stellte er sich hin und rief, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle, Reiche wie Arme, legten zum Zeichen der Reue den Sack an. Jonas Botschaft war nämlich dem König von Ninive gemeldet worden. Der stieg von seinem Thron, legte den Königsmantel ab, zog den Sack an und setzte sich in die Asche. Er ließ in der ganzen Stadt ausrufen, hört den Befehl des Königs und seiner Minister. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder Mensch noch Rind noch Schaf. Menschen und Vieh sollen den Sack anlegen und laut zu Gott rufen. Alle sollen von ihren bösen Wegen umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen und er lässt uns am Leben. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Wir singen vor der Predigt das Lied 248, Danket dem Herrn, Strophe 1, 2, 4 und 6. Buch von Jona, das ist ein Buch voll Wunder. Es ist ein Wunder, dass der Jona hat überlebt in diesem Buch vom Fisch. Und im Kapitel 3 geht es gerade weiter mit einem Wunder. Der Jona überkommt nochmal den genau gleichen Auftrag von Gott. Geh in die grosse Stadt Ninive und rufe dort aus, was ich dir sage. Das ist darum ein Wunder, weil an einem Boot, das eine Nachricht falsch oder nicht überbracht hat, hat man in dieser damaligen Zeit sicher nicht nochmal den Auftrag gegeben. Das ist so ungefähr das Schlimmste, was man machen konnte. Weil es ist ja klar, in einer Zeit ohne Telefon und E-Mail und Post hat man sich verlassen auf diesem Boot. Wenn da etwas Falsches geht, kann sagen, hat es sehr verheerende Wirkung haben. Ein Boot hat man sicher nicht nochmal eine zweite Chance gegeben. Aber Gott gibt dem Jona eine zweite Chance. Das ist eine Überraschung. Und diesmal geht der Jona. Es sind etwa 1000 Kilometer bis auf Ninive, der Hauptstadt des Assyrischen Reichs, eine Metropole im heutigen Irak. Das heisst, in der Bibel hatten sie etwa 120'000 Einwohner. Das war eine Megacity in dieser Zeit, vielleicht vergleichbar heute mit Tokio oder Delhi oder Kairo. Als Jona zu Ninive ankommt, fängt er an zu predigen. Und seine Predigt ist kurz. Er läuft in die Stadt hinein und sagt, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Das sind auf Deutsch 7 Wörter. Im hebräischen Urtext sind es sogar nur 5 Wörter. Das ist auch etwa die kürzeste Predigt, die jemals jemand hatte. Einfach als Vergleich, ich habe bis jetzt schon etwa 300 Wörter gebraucht und bin ja erst gerade am Anfang. 5 Wörter. Ich habe sehr gerne kurze Predigten. Aber das, was Jona da macht, das ist einfach lausig. Mir hat die Umkehr von Jona im Fischbuch, das berührt mich sehr. Aber die Predigt da, die berührt mich auch, aber ganz komisch. Man spürt, dass im Jona nichts liegt an diesen Leuten in Ninive. Er gibt ihnen keinen Hinweis, was sie machen könnten. Er sagt kein Wort von Buss. Und hat er gemerkt, er erwähnt Gott nicht einmal. Nichts. Nur mit der Information, in 40 Tagen seid ihr vernichtet. Was näher passiert, wird ihn erstaunt haben. Der nächste Vers ist, da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Der Jona hat ja gar nichts von Gott predigt. Wie kommen die dazu, jetzt an Gott zu glauben? Es ist schon speziell, oder? Obwohl die Predigt so stümperhaft und kalt und minimalistisch war, gelangt sie zu den Herzen der Leute in Ninive. Die hoffnungslose Predigt von Jona verändert etwas. Vom König bis zum Bettler, vom Greis bis zum King, sogar Tier, das hätte ich ja gesehen, sogar Tier fangen jetzt an zu fasten und die Stadt bereut ihre Sünden. Dass eine ganze Stadt und dazu noch so einen mächtigen, sich so von einem lausigen Prediger, der wahrscheinlich noch nach Fisch gestunken hat, lässt beeindrucken, finde ich überraschend. Ein fremder Prophet, ein fremder Gott und Jona wird ernst genommen. Für mich ist das das viel grössere Wunder als die Geschichte mit dem Fisch. Die Leute zu Ninive verstehen die Kurzpredigt als Aufruf zum Umkehr. Sie wissen, 40 Tage haben wir noch Zeit. Es ist nicht gerade morgen. 40 Tage haben wir noch. 40 Tage ist häufig ein Zeitraum, um sich zu besinnen und sich Gott zuzuwenden. Die Sintflut ist 40 Tage gegangen. Der Mose war 40 Tage auf dem Berg Sinai. Jesus 40 Tage in der Wüste. Und 40 Tage geht die Fastenzeit bis Ostern, wo wir jetzt gerade drinnen stehen. Was hat die Niniveer dazu bewogen, eine solche Wende zu vollziehen? Es gibt Hinweise, oder wir wissen aus der Forschung, dass es Ninive in dieser Zeit nicht so gut ist gegangen. Das Land hat 2 Pestepidemien hinter sich gehabt und eine totale Sonnenfinsternis, die ja wahnsinnig Angst hat gemacht. Sie haben Kriege verloren, es hat Aufstände gegeben, es läuft nicht gut bei diesem siegesverwöhnten Volk. Es gibt keinen Beweis dafür, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen diesen Ereignissen und der Buße vom Volk. Aber es ist nicht abwegig, dass es da einen Zusammenhang gibt. Es würde auf jeden Fall etwas erklären vom Verhalten der Leute in Ninive. Aber eins ist sicher, machen hat der Jona den Erfolg nicht können, noch wenn er es hätte wollen. Der Jona ist in eine absolut vorbereitete Situation hineingekommen. Und das, denke ich, ist sehr eine gute Nachricht für alle, die sich unzulänglich fühlen, den Menschen etwas von Gott zu erzählen. Gott kann aus schwachen Versuchen etwas machen, das eine tiefe Wirkung hat. Ich habe vorher bei Taufe gesagt, wie wichtig es ist, dass wir den Glauben mit der Leana teilen, überhaupt mit Kindern und mit anderen Menschen, nicht nur mit den Kindern. Aber wie können wir unseren Kindern von Gott erzählen? Wie können wir überhaupt Glauben so leben, dass das für andere einladend und nicht abschreckend ist? Für mich ist das immer wieder eine Herausforderung und ich bin wahrscheinlich nicht allein mit dem Gefühl, dass ich mich manchmal auch ein bisschen unzulänglich fühle in dem. Und da ist jetzt die Geschichte von Jona wirklich eine Ermutigung. Wer meint, er sei nicht gut genug, für eine Bedeutung im Reich Gottes zu haben, der soll diese Geschichte nochmal genau lesen. Gott scheitert nicht an menschlicher Unzulänglichkeit. Die armselige Predigt und ihre Wirkung sind ein Hinweis für die Möglichkeiten, die Gott hat. Und eine Erinnerung daran, dass Gott auch Sachen vorbereitet. Liebe Gemeinde, wenn Gott sogar den Jona hätte brauchen können, der nicht einmal wollte, dass die Leute in Ninive an Gott anfangen glauben, wie viel mehr kann der Gott nicht jedes von uns brauchen. Der Schluss vom Kapitel 3, der wirft vielleicht ein eigenartiges Licht auf Gott. Der Jona wird mit dem noch seine Schwierigkeiten haben. Weil nachdem der Jona am Anfang umgekehrt ist und seinen Auftrag wahrgenommen hat, nachdem die Leute in Ninive umgekehrt sind, kehrt jetzt auch noch Gott um. Gott ist doch entschlossen gewesen, Ninive zu zerstören. Und jetzt nimmt er den Entschluss zurück. Es reut ihn. Haben wir einen wankelmütigen Gott? Einen, der mal so und mal so entscheidet? Wie kommt Gott dazu, seine Entscheidung zurückzunehmen? Die Jona-Geschichte ist eine Geschichte, die wir anderen tief ins Herz schauen dürfen. Wir sehen das Herz von Jona. Wir sehen das Herz der Menschen von Ninive, die Buße tun. Und wir sehen auch das Herz von Gott. Wir sehen, wie sie ihm kämpft und er sich selber umstimmt, wie seine Liebe schließlich seinen Zorn besiegt. Eine Strafe androhen und sie nicht ausführen. Ich weiss nicht, wie das für euch ist. Für mich ist das eher ein Zeichen von Schwäche, wenn ich an mich denke. Wenn ich im KW oder auch als Mutter etwas androhe und es nicht durchziehe, dann macht mir das in meinem Gefühl unglaubwürdig. Und dann nehmen mir ja die Kinder nicht mehr ernst. Und jetzt macht Gott ja genau das. Er droht und nimmt es nachher zurück. Bei Gott ist das ein Zeichen von Stärke. Weil Gott die Herzen der Menschen sieht, tut er sich umentscheiden. Und in den Herzen der Menschen von Ninive sieht er aufrichtiges Bedauern, aufrichtige Buße. Und er sieht auch grossen Respekt vor ihm. Weil sie sagen ja nicht, also dann tun wir Buße und dann muss Gott uns verschonen. Der König sagt, vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen und er lässt uns am Leben. Vielleicht, das ist für mich das entscheidende Wort. Sie wissen, wir können Gott nicht zwingen. Gott muss gar nichts. Wenn er will, wird er uns zerstören. Aber es gibt ganz so einen feinen Hoffnungsschimmer. Vielleicht. Vielleicht reut es ihn ja, wenn er unsere Buße sieht. Vielleicht ist er noch nicht bis zum Äußersten entschlossen. Mich beeindruckt der Respekt, den sie haben. Und irgendwie haben die Menschen, die doch gar nicht viel über Gott haben können wissen, mehr begriffen als manchmal vielleicht mehr. Oder vielleicht gerade weil sie nicht so viel gewusst haben, fallen sie nicht auf die zwei falschen Gottesbilder rein, die uns manchmal in die Quere kommen können. Das erste falsche Bild von Gott ist das, dass Gott alles geplant hat, von A bis Z, und es dann so durchzieht. Ich glaube, dass Gott einen Plan hat für jedes von uns, und auch für die Welt. Aber Gott meißelt die Pläne nicht in Granit ein. Er ist zugänglich für unsere Bitten. Er hat einen Plan. Er hat für Ninive den Plan gehabt, sie zu vernichten. Aber er hat den Plan nicht einbetoniert. Er ist nicht stur und gefühllos. Wir haben einen beweglichen Gott mit beweglichen Plänen. Ein gefühlvoller Gott, der sich berühren lässt, der ein Herz für die Menschen hat und darum auch einen Plan ändern kann und eine Entscheidung zurücknehmen. Das andere falsche Gottesbild ist genau das Gegenteil. Das Bild von einem Gott, der ja muss einlenken, weil Gott ist Liebe und Vergebung, Vergeben ist sein Metier. Der liebe Gott, der nur Liebe ist und vergibt und nichts Schlimmes könnte über die Menschen kommen. Das ist das andere falsche Gottesbild. Und beides ist nicht biblisch. Weder der harte Gott, der sich nicht berühren lässt, noch der softe Gott, der eh nichts wird durchziehen, sondern am Schluss vergibt. Der Gott von der Bibel straft sehr wohl. Aber es ist nicht das, was ihm am meisten Freude macht, im Gegenteil. Er hat Freude daran, wenn Menschen umkehren und wenn er dann auch reagieren kann mit Umkehr auf die Umkehr der Menschen und den Plan ändern kann. Irgendwie haben die Leute das Ninive das gewusst und sie sind weder auf das eine noch auf das andere falsche Bild von Gott hineingehauen und haben stattdessen mit grossem Respekt gebüsst und auch mit grosser Hoffnung. Und Gott hat es genommen als das, was es war, als einen Herzensakt. Und darum hat er sein Herz erweichen und hat den Plan geändert. Jona hat ja das auch erfahren, als er im Bauch vom Fisch war. Er kennt das Erbarmen von Gott. Und er hat sich gefreut darüber. Über das Erbarmen, das Gott jetzt für die Leute von Ninive hat, über das freut er sich nicht. Er sitzt vor der Stadt. Er ist dort hergegangen, um zu schauen, wie Gott Ninive vernichtet. Und als das nicht passiert, fängt er an zu möffeln. Aber zu dem kommen wir dann nächstes Mal. Weil jetzt ist nicht der Moment, für auf einen hässigen Jona zu schauen. Jetzt ist der Moment, für auf das verschonte Ninive zu schauen und uns zu berühren von dieser Liebesszene, von dieser Hoffnungsszene zwischen Gott und Menschen. Menschen, die etwas erlebt haben, das uns allen spätestens seit der ersten Ostern auch offen steht. Nämlich das Erbarmen, die Liebe und die Vergebung von Gott. 40 Tage haben sie Gott in ihr Herz schauen und er hat Gott in sein Herz schauen. Wir stehen im Moment in diesen 40 Tagen Fastenzeit bis Ostern. Und auch wenn wir nicht fasten und auch wenn über uns nicht Zerstörung und Unheil verheißen ist, wie über den Menschen zu Ninive, so dürfen wir die Zeit bis Ostern trotzdem nehmen als eine Gelegenheit, Gott unser Herz zu zeigen. Ehrlich, respektvoll und ohne Angst. Und ich wünsche es uns allen, dass wir in die Worte vom Prophet Micha, in Staunen vom Prophet Micha und in Staunen der Menschen in Ninive einstimmen können. Wo ist dein Gott wie du? Du vergibst deinem Volk und verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht für immer zornig, denn du liebst es, gnädig zu sein. Der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft alle unsere Sünden ins tiefste Meer. Amen.